Scheiß auf deine Kindheit. Der Mutmacher-Podcast mit Nicole Völker. Deine Vergangenheit muss nicht deine Zukunft bestimmen. Lass dich inspirieren von Menschen, die trotz schwieriger Kindheit ihren eigenen Weg gegangen sind. Viel Freude beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Folge heute. Heute habe ich eine Frau zu Gast, die in ihrem Leben bereits viele Kapitel geschrieben hat. Manche davon schmerzhaft und andere zutiefst kraftvoll. Und genau daraus ist ihre heutige Stärke gewachsen. Daniela Landgraf ist nicht nur Autorin zahlreicher Bücher, sondern auch Speakerin, Mentorin und eine Stimme für Selbstwert, Resilienz und gelebte Transformation. Ihre eigene Geschichte ist nicht nur geprägt von Herausforderungen, denn Daniela beschäftigt sich vor allem mit den Themen Selbstwert und mentale Stärke infolge ihrer eigenen Lebensgeschichte. Sie leidet am Tourette-Syndrom und erfuhr, wie Selbstzweifel und Minderwertigkeitskomplexe dem Lebensglück entgegenstehen können. Mit einer wirklich beeindruckenden Offenheit spricht sie über Themen, über die viele lieber schweigen, über Tabus, Verletzlichkeit, Selbstverurteilung und den langen Weg hin zu Selbstannahme und innerer Freiheit. Daniela inspiriert durch ihre Authentizität und sie zeigt, dass wahre Stärke nicht bedeutet, keine Wunden zu haben, sondern mit ihnen in Frieden zu leben. In dieser Folge gehen wir gemeinsam mit ihr auf eine Reise durch ihre persönliche Geschichte und wir sprechen darüber, wie es möglich ist, sich trotz aller inneren Kämpfe nicht zu verlieren, sondern mehr und mehr bei sich selbst anzukommen. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist, liebe Daniela, und ich freue mich auf ein Gespräch, das tief berührt und Mut macht. Herzlich willkommen, Daniela Landgraf, zu meiner neuen Podcast-Folge.
Wow, vielen lieben Dank, liebe Nicole. Was für eine Anmoderation. Wow, da hast du die Latte aber sehr, sehr hoch gesetzt. Danke, dass ich Gast in deinem Podcast sein darf.
Gerne, Daniela. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Und wir kommen auch schon gleich zu der ersten Frage, die ich jedem Podcast-Gast stelle. Sag mal, Daniela, was war denn deine größte Herausforderung in deiner Kindheit? Erzähl uns doch mal ein bisschen, was da so passiert ist und ja, was du für Erfahrungen, für Erlebnisse gemacht hast.
Es gibt gar nicht die eine Herausforderung, sondern es sind viele, viele Herausforderungen gewesen. Zum einen meine familiären Grundlagen. Also ich bin in einer sehr zerrütteten Familie aufgewachsen, bin auch, das weiß ich heute, zumindest zum Zeitpunkt, wo ich gezeugt wurde, weder gewollt noch gewünscht gewesen. Habe damit im Grunde genommen zwei Familien gecrasht, weil ja, mein Vater seine ehemalige Familie verlassen musste, um eben zu meiner Mutter zu gehen, und die hat aber auch schon eine Familie. Also im Grunde genommen fing da die Selbstzweifel schon an, denn schon im Mutterleib kriegst du ja diese Schwingungen mit. Habe ich erst Jahrzehnte später begriffen. Wenn du mich heute oder wenn du mich vor ein paar Jahren gefragt hättest, was war die größte Herausforderung, dann sicherlich meine Andersartigkeit. Ob das angeboren ist oder ein Resultat aus dieser frühkindlichen Traumatisierung war, das sei mal dahingestellt. Jedenfalls habe ich seit meiner Geburt, seit meinem Kleinstkindalter, das sogenannte Tourette-Syndrom. Das, was du heute siehst und hörst, ist nur noch minimal im Vergleich zu dem, was es früher einmal war. Früher war mein Körper in einer einzigen Bewegung, ständig irgendwelche Töne, die ich von mir gegeben habe. Und in der Schulzeit wurde ich sehr gemobbt deswegen. Und wie das so ist, wenn du als Kind, auch das ist jetzt die reflektierte Erwachsene, wenn du natürlich als Kind immer und immer und immer wieder versuchst, dazuzugehören, übrigens auch als Erwachsener auch, wenn du also immer wieder bedürftig nach der Liebe von anderen, nach der Anerkennung von anderen strebst, dann passiert genau das Gegenteil. Du wirst fürchterlich anstrengend für andere. Und so ist mir aus meiner Erwachsenensicht natürlich völlig klar, warum ich damals gemieden wurde, warum ich gehänselt wurde, warum ich ausgegrenzt wurde, zumal ich damals halt einfach als verhaltensgestört galt, denn das Thema Tourette-Syndrom kannte in den 70er, 80er Jahren, ich bin 72er Jahrgang, wenn sich jetzt jemand fragt, wie alt ist du denn? Also werde jetzt nächsten Monat 53 zum Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Und Ich war 29, als ich eher eine Zufallsdiagnose kriegte, so sinngemäß, naja, wenn ich sie so beobachte, sie haben ja das Tourette-Syndrom, so, was habe ich? Und plötzlich gab es eben Antworten auf eine Frage, die zwar latent in meinem Leben immer da war, die ich mir aber nie gestellt habe, weil ich einfach immer nur das Gefühl hatte, ich bin einfach nur nicht in der Lage, meinen Körper zu beherrschen. Und diese Ticks und dieses immer wieder dazugehören wollen, haben natürlich genau dazu geführt, dass ich so viel Ausgrenzung, so viel Ablehnung erfahren habe. Wenn ich in der Schule den Mund aufgemacht habe, dann gab es schon immer ein paar Jungs, die dann gleich so sich lustig gemacht haben. Also es gab dann, es war viele Jahre so, dass ich im Grunde genommen, egal was ich tat und was ich machte, es wurde in der Schule, man sagte früher liebevoll, veräppelt. Heutzutage würde ich sagen, es war knallhartes Mobbing. Das ist, denke ich mal, die allergrößte Herausforderung gewesen in meiner Kindheit, dass ich eben anders war, dass ich die Ticks hatte. Ich tickte im wahrsten Sinne des Wortes nicht ganz richtig, dass niemand wusste, was mit mir los war und ich mich selbst in diese Opferrolle dann geschickt habe.
Sag mal, wie sind denn deine Eltern damit umgegangen, wenn es da früher ja noch gar keine Diagnose gab? Wie haben die dich begleitet durch deine Kindheit?
Ignorierend. Meine Eltern haben sich schon früh getrennt. Ich war 5, als meine Eltern sich getrennt haben, das zweite Mal getrennt haben, sozusagen. Also sie hatten vorher sich auch schon mal getrennt, aber da kann ich mich halt so grob dran erinnern, wobei viele Erinnerungen vor dem 9. Lebensjahr habe ich gar nicht so sehr. Und meine Mutter hatte relativ schnell dann auch wieder erst den ersten Lebensgefährten, dann den zweiten Lebensgefährten. Irgendwann heiratete sie, also aus heutiger Perspektive würde ich sagen, sie war sehr mit sich selbst beschäftigt, mit ihren eigenen Problemen. Ich bin viel in der Pflegefamilie groß geworden, wo ich nach der Schule war, die mich auch mit in den Urlaub genommen haben. Und als ich meine Mutter mal, als ich dann anfing, in meinen Weg zu gehen und durch eigene Weiterbildung, Ausbildung, Coaching-Ausbildung, ich habe also viele, viele Ausbildungen gemacht, vor allen Dingen auch therapeutische Ausbildung. Heute weiß ich, ich habe am Ende nur Lösungen und Antworten für mich gesucht. Und da habe ich sie mal damit konfrontiert und da hieß es nur lapidar, da war sie allerdings auch schon sehr alt. Sie ist schon lange, lange verstorben. Beide Eltern sind lange verstorben, 2010 und 2012. Da hieß es nur lapidar, naja, es hieß ja, du hast eine Verhaltensstörung und man sagte mir, ich solle zu Hause bleiben und nicht arbeiten gehen, aber das konnte ich ja nicht, weil ich war ja immerhin alleinerziehend. Und von daher haben meine Eltern beide das Thema einfach, ja, ignoriert und wahrscheinlich auch gar nicht gesehen, wie sehr ich gelitten habe, weil sie zu sehr mit sich selbst beschäftigt waren.
Und wie bist du damit umgegangen? Also, wie hast du denn eine Pflegefamilie gefunden? Hast du die gefunden oder bist du da aufgenommen worden? Wie ist denn das passiert? Weil du sagst, da war eine Pflegefamilie und die hat mich dann auch mit in Urlaub genommen.
Eine berechtigte Frage. Und tatsächlich habe ich in der ersten Klasse einen Jungen kennengelernt und bin dann da wohl einfach so, erzählte man mir später, ich kann mich da nicht dran erinnern, wie das gekommen ist, einfach mittags nach der Schule mit hingegangen und dann hat die, er lebte auch in einer spannenden Konstellation, er lebte nämlich mit seiner Oma und seiner Mutter zusammen. Seine Mutter war sehr früh Mama geworden und ging arbeiten und er ist dann bei seiner Oma groß geworden. Und diese Oma stellte dann die unbequeme Frage, warum muss ich denn nicht nach Hause kommen? Also meine Mutter hatte das so organisiert, dass wenn ich nach Hause kam, ich durfte mal einmal die Woche, das gab es früher, wir sprechen jetzt hier, 1979 war ich in der ersten Klasse, gab es so Lieferservice. Ich sehe heute noch diese grünen Styroporpackungen, wo dann mein Essen geliefert wurde. Also meine Mutter hat mir immerhin Essen liefern lassen, was mittags vor der Tür stand. Das durfte ich mir dann immer eine Woche vorher aussuchen, was ich die Woche dann essen möchte. Ich war also klassischerweise das, was man Schlüsselkind nennt. Das hat diese Oma, Grete hieß sie, sehr verwundert und dann ist sie mit meiner Mutter ins Gespräch gegangen und hat halt angeboten, dass ich doch zwei, dreimal die Woche dort mit nach der Schule essen könne. Und diese Freundschaft hat sich auch ja letztendlich Jahrzehnte gehalten. Nach unserem Abitur ging das alles so ein bisschen auseinander, aber ich habe bis heute zu dieser wundervollen Familie noch Kontakt, wenn auch nur sehr sporadisch. Die Grete, die lebt schon lange nicht mehr, sie war 20er Jahrgang. Aber die Tochter, also sprich die Mutter von meinem Schulkameraden, die lebt noch. Und ja, da hat sich ein sehr freundschaftliches Verhältnis bis heute gehalten. Und dadurch, dass die eben mitkriegten, dass ich in etwas interessanten Familienverhältnissen lebte, um es mal vorsichtig auszudrücken, haben sie halt meiner Mutter damals angeboten, dass sie mich mit in die Ferienwohnung an die Ostsee nach Heiligenhafen nehmen, dass sie haben mich oft an den Wochenenden mitgenommen, oft in den Ferien. Und heute sage ich, sehe ich das, wenn ich so mein psychologisches Wissen anwende, war das, glaube ich, mein absoluter Resilienzfaktor, weil dort in der Familie habe ich die Stabilität gefunden, die ich in meiner eigenen Familie halt nicht gefunden habe.
Ja, und da hast du natürlich auch die erste Erfahrung gemacht, dass auch etwas gut sein kann, ne? Dass es Menschen gibt, die da sind und die vielleicht auch deine Bedürfnisse sehen, die dich unterstützen und für dich da sind.
So reflektiert bist du als Kind gar nicht.
Nee, aber
Im
das ist die erste
Nachhinein schon.
Erfahrung, ne? Im Nachhinein
Also ich
schon.
kannte, genau, ich kannte es ja nicht anders und für mich war das halt gelebte Realität. Ja, mein Papa, den habe ich irgendwie alle 4 Wochen mal gesehen. Meine Mutter musste arbeiten und war mit sich selbst beschäftigt und ich war halt viel bei dieser Familie. Und das war auch, ich habe da auch Silvester verbracht, ich habe da teilweise Weihnachten verbracht. Aus meiner Erwachsenenperspektive frage ich mich natürlich, wo war denn eigentlich meine Mutter? Also, wieso bin ich als Kind so viel in einer anderen Familie gewesen? Aber ja, auch da darf ich heute gnädig hinschauen. Meine Eltern waren Kriegskinder. Mein Vater ist mit 16 in den Krieg gezogen worden. Er ist 25er Jahrgang. Der war kriegsverletzt und hochgradig traumatisiert. Meine Mutter war Kriegskind als 36er Jahrgang, hat also selbst nie Liebe und Zuwendung erfahren. Und gerade, ich sag mal, wir Kriegsenkel, die von Kriegskindern aufgezogen worden sind, die selber keine Liebe und keine Zuwendung erfahren haben, die konnten es einfach nicht anders. Und so bin ich in dieser Realität groß geworden und habe erst weit, weit im Erwachsenenalter, auch tatsächlich so richtig erst während meiner eigenen Coaching-Ausbildung, während meiner eigenen Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie kapiert, was in meiner Kindheit alles schiefgelaufen ist. Vorher war es einfach gelebte Realität.
Und sag mal, Daniela, du hast ja, ich möchte gerne nochmal auf das Tourette-Syndrom zurückkommen, weil ich habe mich damit tatsächlich auch noch nicht so viel beschäftigt. Erst als ich mich mit dir im Vorgespräch unterhalten hatte, sag mal, man hat ja immer so die Vorstellung, Tourette-Syndrom, das ist ja auch, wenn man Schimpfwörter benutzt, ne, immer so zwischendurch. Aber du hast ja jetzt gesprochen von einem Tick. Und den Tick sieht man noch ganz, ganz wenig. Die Hörer können das leider jetzt oder leider in Anführungszeichen nicht sehen, aber du stehst ja auch damit auf der Bühne und zeigst dich damit. Du gehst ja auch ganz offen damit um. Bei dir ist das, du zwinkerst ab und zu mal. Und wie war das in deiner Kindheit? Also du hast gesagt, du hast Töne gemacht. Hast du das dann auch während dem Unterricht gemacht?
Ja, das waren nicht ganz so auffällige Töne, also Schimpfwörter habe ich zum Glück nie gehabt, kann es aber sehr nachvollziehen, wieso man das hat. Da kann ich auch gerne was zu sagen. Bei mir war es eher ein oder ein hier, kaum rede ich davon, kommt es auch wieder auf die Zuschauer, beziehungsweise die Zuhörer können es ja auch nicht sehen, als du vom Tourette gesprochen hast oder ich, dann ist es gleich wieder sehr viel massiver. Weswegen ich ja auch sage, hey, achte auf deine Gedanken und achte darauf, wo du deinen Fokus den ganzen Leben lang Tag hast, auch bei vielen, vielen anderen Dingen. Das ist so mal der Link zu meinem heutigen Leben. Aber ich habe vieles gemacht, mit dem Kopf geschüttelt, also wie so ein Zittern im Kopf, mich nach hinten umgedreht. Das habe ich auch noch bis vor ein paar Monaten. Das ist jetzt Stückchen für Stückchen, weil ich wieder was Neues für mich entdeckt habe. Es sind so Puzzleteilchen, dass ich mich ständig umdrehen muss, nach hinten gucken muss. Vor allen Dingen, wenn da jemand sitzt oder steht. Die Personen sind dann oft irritiert. Handgelenks verdrehen, Fußgelenks verdrehen, Grimassen. Also wirklich bis zum Schmerzpunkt. Das ist das Fatale beim Tourette. Du weißt genau, wir sind ja nicht intelligenzgemindert, sondern du weißt genau, dass dir das nicht gut tut. Du weißt genau, das ist einfach absurd. Aber je mehr du versuchst, es zu unterdrücken, ist wie so ein Nieser oder ein Gähner. Je mehr du versuchst, es zu unterdrücken, desto mehr feuert das Gehirn, es hat ja auch was mit Dopamin zu tun, feuert das Gehirn, dass du genau das machen musst, was du eigentlich verbergen möchtest. Und es ist schon eine kuriose, als Krankheit will ich es gar nicht mal nennen. Es ist halt ein Defekt, weil Krankheit, ich fühle mich trotzdem gesund. Aber es wird leider oft dadurch, dass eben diese Ticks so merkwürdig sind, auch das mit den, ja, warum sagt jemand Nutten, Scheiße, Fotze und was da alles gesagt wird. Ich habe selber auch Tourette-betroffene Jugendliche und junge Erwachsene betreut, auch Kinder betreut im pferdegestützten Training. Und es gibt die kuriosesten Dinge. Einer hatte mal Elefantenwaschanlage Nairobi. Ja, da kann man denn drüber lachen. Aber es quält dich. Und wenn du ständig irgendwelche komischen Verdrehungen im Körper machst, du hast überall Verspannungen, du hast Schmerzen. Ich habe da viele, viele Sachen gemacht, damit es heutzutage so gering ist, wie es ist. Und oft habe ich dann noch gehört, ja, was du hast, das fällt ja kaum auf. Da denke ich, ja, aber die Schmerzen im Nacken, in den Handgelenken, die Kopfschmerzen, die Augenschmerzen durch dieses ewige komische Dinge machen, die sieht halt einfach keiner. Und jetzt auch so dieser Link zur Bühne. Ich nehme es immer vorweg und ich kriege oft zu hören, man sieht es ja kaum noch. Oder wenn Kameras eingeschaltet sind, ist es ganz oft, vor allen Dingen, wenn ich nicht gerade über das Thema rede, da haben mir viele gesagt, das ist dann wie weggeblasen. Ich merke sie trotzdem. Und dennoch, sie sind deswegen kaum sichtbar, weil ich sie einfach zulasse. Wenn ich in dem Moment, wenn ich es nicht vorwegnehme, dann ist wieder so ein komisches psychologisches Ding, was da im Gehirn abläuft. So nach dem Motto, jetzt dürfen ja auch keine Ticks da sein. Und prompt sind sie da. Also das ist. Ich kann so ein bisschen mit dem Gena oder mit Schluck auf. Schluck auf kannst du auch. Vielleicht kannst du sie einen Augenblick unterdrücken, aber je mehr du ihn unterdrückst, desto mehr will er einfach raus. Deswegen sagen ja auch einige Schluck auf im Gehirn.
Ja, und es ist vielleicht auch so ein bisschen wie, ich kann es gar nicht nachvollziehen, ne? Also überhaupt nicht. Ich hab auch einen Tick, aber der ist, ich würde mal sagen, leicht, ne? Ich bin so ein Farbenmonk zum Beispiel. Also ich werde verrückt, zum Beispiel, wenn bunte Farben in meinem Zuhause sind, aber das kann man ja gar nicht vergleichen. Was ich aber total interessant finde, ist, und das kannst du mir bestimmt jetzt auch beantworten. Es ist doch auch so ein bisschen wie Gefühle unterdrücken. Ne? Also wenn ich in meinem Leben ganz viel Gefühle unterdrücke und immer wieder alles wegdrücke, irgendwann zeigt sich das ja ganz explosionsartig auch über den Körper. Und so kann ich mir es einfach nur vorstellen. Es ist wahrscheinlich in Worte gar nicht auszudrücken. Aber wenn ich was unterdrücke, dann zeigt sich das ja oft dann auf irgendeinem Weg über den Körper. Und ich denke mal, das ist ähnlich, ne?
Das ist ein sehr spannender Vergleich, den ich so noch nie gehört oder gesehen habe. Also in gewisser Weise passt es, wobei das bei den Gefühlen, das dauert eben, bis es da kommt, während es bei den Ticks beim Tourette-Syndrom eher feuernd ist. Und dennoch ist der nicht ganz unpassend, der Vergleich. Und vielleicht nochmal zu dem Thema Tick und dieser, also mit den verschiedenen Worten. Ein Tick ist ein Symptom. Und viele Symptome sind halt ein Syndrom. So wie wenn du Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Niesen, Husten hast, dann hast du halt ein Syndrom, was Erkältung genannt wird. Und ein Symptom sind nur die einzelnen Dinge. Und die einen haben halt die Schimpfworte, die anderen haben Echolalie. Das habe ich auch manchmal. Das ist, dass ich Sätze oder Worte unbedingt wiederholen muss. Das kannst du natürlich, wenn du rhetorisch geschickt bist. Vielleicht habe ich auch deswegen so diesen Faible für das ganze Thema Sprache, Kommunikation, Ausdruck. Denn du kannst, wenn ich jetzt, du sagst ein Wort und ich habe das Gefühl, ich muss unbedingt dieses Wort wiederholen, dann baue ich es halt in einen Satz ein. So, ich glaube, das könnte einer der Punkte sein, weswegen ich so ein Faible für das Thema Rhetorik, Sprache, Ausdruck habe, weil ich es einfach mein Leben lang automatisch lernen durfte. Bei den Gefühlen ist es halt, das arbeitet langsam im Körper, aber irgendwann kommt es wahrscheinlich auch an verschiedensten Stellen raus, durch Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Hautausschlag, Rückenschmerzen, was auch immer. Deswegen ist es auch immer ganz sinnvoll, sich diese Symptome anzuschauen. Und es gibt halt verschiedene, es gibt übrigens auch die Unterscheidung zwischen Tick und Marotte. Ein Tick, man kann natürlich sagen, das mit den Farben ist ein Tick. Ein Tick kannst du dir nicht einfach abgewöhnen. Eine Marotte ist halt etwas. Als Beispiel, ich habe früher immer, ich musste 20 Mal nachgucken, ob der Herd richtig aus ist oder vielleicht auch nur 10 Mal. Da sagen viele, oh, kenne ich. Wenn es aber einfach nur eine Angst ist oder eine Marotte, die du dir abgewöhnen kannst, ist es noch lange kein Tourette-Syndrom. Aber auch da gibt es auch selbst beim Tourette-Syndrom, ich habe es mir damals so abgewöhnt, dass ich dann immer eine Münze dahin gelegt habe und die habe ich einfach mitgenommen. Und ich wusste, wenn ich diese Münze in der Hand hatte, dann habe ich den Herd ausgemacht. Also da gibt es ja einfache Dinge. Das ist so ein Grenzding. Wann ist es eine Marotte? Wann ist es ein Tick? Wann ist es so chronisch, dass du es dir nicht alleine abgewöhnen kannst? Wann kannst du es dir abgewöhnen? Und
Ja, und dann ist es auch ein Zwang, ne? Weil
ja,
das ist, kann ja auch dann schon in den Zwang übergehen.
das ist ja auch. Tourette kommt ja oft mit vielen, vielen Faktoren zusammen. Und ich habe ja damals nach dem Abitur bin ich in die Finanzbranche und dann irgendwann in den Außendienst. Keiner hat an mich geglaubt, außer eine Person, weil ich ja viel zu schüchtern und ruhig und zurückhaltend war, was man mir heute kaum noch glaubt. Und ich habe wirklich 20 Jahre so ein höher, schneller Weiterleben gelebt. Immer mehr, 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 mehr. Ich habe mich wirklich über dieses Außen definiert und beschreibe es heutzutage gern wie ein Leuchtturm, der von außen angestrahlt wurde. Mein inneres Licht, mein inneres Selbstwertgefühl fehlte, aber ich kriegte ganz viel Anerkennung von außen. Heute weiß ich, dass das nur die Suche nach Liebe war, nach echter Liebe. Und nach 20 Jahren höher, schneller, weiter brach halt alles zusammen, weil 20 Jahre, 60, 80 Stunden die Woche arbeiten, keine Freizeit und sich immer nur im Außen definieren, das macht der beste Körper nicht mit. Und es brach auf allen Ebenen zusammen, wirtschaftlich, gesundheitlich. Das war echt crazy. Ich war 39 und mein ganzes Leben war letztendlich am Boden zerstört. Aber das Krasse, worauf ich hinaus wollte, ohne diese Story jetzt zu sehr zu vertiefen an dieser Stelle, ich kam dann in die Burnout-Klinik, nachdem ich 2 Jahre gar nicht geschlafen hatte. Ich hatte vorher schon Schlafstörungen und dann wurde ich immer aggressiver und es war immer anstrengender. Und in der Klinik mit 39 kriegte ich dann die Diagnose selbstunsichere, zwanghafte und jetzt habe ich den, guck mal, witzig, jetzt komme ich da gar nicht, selbstunsichere, vermeidende und zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Und am Ende war alles ganz logisch, weil ja, die Selbstunsicherheit habe ich durch den Erfolg. Ich durfte schon sehr, sehr früh sehr viele Erfolgsmethoden kennenlernen, so diese höher, schneller, weiter Methoden, wo ich heute echt die Krise kriege, wenn Leute, die immer noch in dieser Art und Weise schulen, ohne auf sich selbst zu achten. Ja, ich war extremst erfolgreich und das Zwanghafte hat geholfen. Heute würde ich dazu sagen, das war ungesunder Ehrgeiz. Andere nennen das mentale Stärke. Das ist aber nicht mentale Stärke, sondern ungesunder Ehrgeiz und Zwang gewesen, was mich erfolgreich gemacht hat. Und vermeidend, ich bin jedem Konflikt aus dem Weg gegangen. So, also es passte am Ende. Und damit komme ich zurück zu dem, was du sagst. Ja, es ist total zwanghaft.
Und total spannend, weil das sind ja dann die Folgen gewesen deiner Kindheit, ne? Diese ganze Bestätigung, die Anerkennung, was du als Persönlichkeit bist, das wurde ja nicht gesehen. Und deswegen hast du dann als erwachsene Frau, wir haben ja im Vorgespräch schon darüber gesprochen, du hast richtig Gas gegeben, ne? Du hast Bücher
Oh ja.
geschrieben, du warst im Finanzwesen unterwegs, warst super erfolgreich, hast ganz viele Mitarbeiter gehabt und irgendwann ist dieses ganze Gebäude samt Keller zusammengebrochen, ne? Und heute würdest du ja sagen, boah, was ein Glück, ist das auch samt Keller zusammengebrochen, weil dann konnte ich mir alles neu aufbauen. Stimmt das so?
Ja, voll. Ich habe gerade beim Keller gezuckt, weil ich dachte, nee, das war, ich habe mir ein riesengroßes Haus gebaut ohne Fundament. Und dann habe ich im zweiten Gedankengang, kam der zweite Gedanke, der dann sagte, naja, aber ich habe ziemlich viel in den Keller verfrachtet. Also ich hatte einen Keller, aber ich hatte kein stabiles Fundament, habe da nur alles reingepackt. Und ein Coach hat mal zu mir gesagt, damals in meiner Coaching-Ausbildung, die erste Coaching-Ausbildung war 2008. Und er sagte zu mir, Daniela, was du da machst, ist wie Beton auf Scheiße kippen. Und dann habe ich damals echt zu ihm gesagt, na und wenn die Betonwand dick genug ist, ich war echt so in der Trotzreaktion, weil ich war ja erfolgreich, ich war ja erfolgreiche Finanzierungsberaterin und Finanzberaterin und habe Trainings gegeben. Die Betonwand ist so fett, da kommt nichts mehr durch. Nee, er hat, Moment, halt, stopp. Er hat gesagt, es ist wie Sahne auf Scheiße kippen. So war das. Und dann habe ich nämlich gesagt, naja, aber die Betonwand, die da drüber ist, die hält alles unten. Aber das war leider ein Trugschluss, weil es brodelte immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und das ist heute mein Bild. Irgendwann war da so viel Gas und so viel Explosion, dass diese ganze Betonwand zersplittert ist und es ein richtig ekliges Ja, einen ekligen Sumpf gab. Das ist so mein Bild für das, was damals war. Ich habe halt alles nur verdrängt und unterdrückt. Und es ist super, dass das alles so rausgekommen ist. Und ja, es stimmt, ich bin heute sehr dankbar über meinen Komplettzusammenbruch. Das endete ja in der Komplettinsolvenz durch Messis, Mietnomaden, durch gesundheitliche Folgen, durch nicht zahlende Kunden. Das war ja alles irgendwie, ich habe ja diese Konflikte vermieden, deswegen konnte man da alles mit mir machen. Und dann dieser gesundheitliche Zusammenbruch. Und ich habe, da war ich, wie gesagt, 39, als das so komplett zusammenbrach. Und ich glaube, als ich aus der Klinik raus war, war ich um die 40. Und da habe ich eine uralte Schulkameradin wieder getroffen. Und die hat zu mir gesagt, boah, du fängst ja an wie mit 19. Und ich dachte, was für ein geiler Satz. Ja. Ich fange an wie mit 19. Ich kann noch mal alles neu von vorne beginnen. Und dieser Satz, sie hat ihn mit voller Mitgefühl gesagt, und das hat bei mir so eine, ja, der hat mir aber so eine Kraft gegeben. Und wenn mir das alles nicht passiert wäre, erstens wären viele Bücher nicht entstanden, zweitens würde ich wahrscheinlich mit dem Thema nicht auf Bühnen stehen, und drittens wäre ich vielleicht immer noch in diesem Hamsterrad gefangen, auf der Suche nach dem nächsten Deal, immer mehr Geld, 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 immer mehr Anerkennung, 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 aber hätte mein Glück vielleicht nicht gefunden. Also am Ende ist alles gut. Und auch diesen Satz von Oscar Wilde, den finde ich so, so, so treffend. Am Ende ist alles gut, und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Oder wie Søren Kierkegaard das mal sagte, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und ohne diesen Komplettzusammenbruch wäre mein heutiges Leben nicht entstanden.
Und es ist ja auch immer so, ich sag das auch immer, wenn du vorher nicht hörst, irgendwann zeigt dir das Leben das so extrem, dass dir gar nichts mehr anderes übrig bleibt, als drauf zu hören, dass da irgendwas in deinem Leben nicht richtig gelaufen ist und dass du bitte mal hingucken musst.
Ja, auf
Ja.
jeden Fall. Ich hätte es schon so viel früher sehen können. Ich hätte immer wieder, es war wie so eine, jetzt kann die Zuschauer das nicht sehen, aber wie so eine Achterbahnfahrt. Ich mache jetzt gerade so mit dem Finger hoch und runter. Die Tiefs waren immer tiefer, die Höhen waren immer höher. Und es war immer extremer. Bis dahin, dass mein Leben ja hinterher ein totales Paradoxon war. Ich war als Anlageberaterin, habe ich so solche Scheißanlagen gemacht. Das war dann schon 99. Ich meine, 99 ging alles nach oben, und ich war echt in den krassesten Anlagen investiert. Und dann kam der 11. September 2000, und alles war plötzlich nur noch centmäßig wert. Und da habe ich, also ein hohes sechsstelliges Depot waren irgendwie hinterher nur noch im 100er-Bereich wert. Ja, ich habe es selber nicht abgesichert. Selbst schuld, aber es ging ja vorher lange Zeit gut. Dann das Thema mit den Immobilien. Danach habe ich es mit den Immobilien übertrieben. Ich habe eine Immobilie nach der anderen gekauft und finanziert, aber nicht hinter die Kulissen geschaut. Ich habe die Wurzel nicht angepackt, dass ich mir das genauer angeschaut habe. Dann hatte ich Messis und Mietnomaden, habe versucht, dagegen anzuarbeiten. Und die haben immer weniger Miete bezahlt und gar keine Miete mehr bezahlt. Und habe aber nicht das Problem, weil vermeidende Persönlichkeitsstörung, da kommt es wieder, harmonische, also dieses Harmoniebedürftige. Und ich habe die Dinge immer nicht an der Wurzel gepackt und wollte doch einfach nur Anerkennung und Liebe und. Also da ist so dieses ganze, da kommt alles zusammen. Und ich habe es immer wieder geschafft, mich rauszukämpfen. Und es wurde immer extremer. Ich hätte das also schon lange, lange begreifen können. Und auch die Krankheiten wurden immer schlimmer. Immer mehr Rücken, immer mehr dies, immer mehr das. Und ich habe mich mit Kaffee hochgepusht. Später waren es denn so eklige Dinge. Und ich sage jetzt bewusst eklige Dinge wie Red Bull, wo ich heute schon, wo mir schlecht wird, wenn ich es nur rieche. Also so, ich habe wirklich Aufputschmittel genommen und abends dann durchaus mal häufiger ein Glas Wein getrunken, um wieder runterzukommen. Was für eine gefährliche Spirale, in der ich da drin war. Und deswegen bin ich dankbar, dass mein Körper irgendwann nicht mehr mitgemacht hat. Denn wer weiß, wo ich gelandet wäre, wenn ich diese Spirale weitergemacht hätte. Wer weiß, wäre ich, also zum Glück habe ich nie das Thema mit dem Alkoholismus gehabt. Aber wenn ich so rückblicke, denke ich, ja, das war schon das eine oder andere Glas zu viel, was ich damals getrunken habe. Und das ist so gefährlich, und deswegen bin ich so unfassbar dankbar, dass ich irgendwann diesen Komplettzusammenbruch hatte.
Und sag mal, als du dann den Komplettzusammenbruch hattest, da warst du ja dann in der Klinik, und du hattest ja dann zu der Zeit, hattest du ja schon Bücher geschrieben, warst ja schon extrem erfolgreich.
Nein, Bücher hatte ich noch nicht
Hast
geschrieben.
du noch nicht geschrieben?
Nein, das kam erst
Ah, erst
dann.
danach, auch über Finanzen, erst danach.
Ja, auch über Finanzen erst danach. Also
Ach,
den ersten
spannend.
Auftrag, das war der erste Buchauftrag und so bin ich überhaupt erst ins Schreiben gekommen, war damals von der Akademie für Finanzberatung. An dieser Stelle Chapeau für die Akademie für Finanzberatung, die Going Public, weil die zu mir gehalten haben. Ich durfte dennoch. Ich durfte ja in meinem Finanzbereich nicht mehr tätig sein nach dem Zusammenbruch, aber ich war trotzdem weiterhin als Trainerin für die Going Public tätig. Und da gab es dann irgendwann so diesen ersten Auftrag, als die Wohnimmobilienkreditrichtlinie kam, ob ich ein Buch dazu schreiben könne. Und so bin ich zum Schreiben gekommen. Und dann war so mein erstes, ich habe dann eben für diese IHK-Prüfung zwei Bücher mitgeschrieben. Also ich war nicht alleinige Autorin. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist so langweilig, dieser Stoff, den kann man auch besser vermitteln. Und dann habe ich das erste eigene Buch geschrieben, das muss 2015 gewesen sein, wo ich die Wohnimmobilienkreditrichtlinie einfach mit ein bisschen Humor bestückt habe, wo ich Dinge merkwürdig, also das merkenswürdig vermittelt habe. Und dann irgendwann fing ich erst an, auch im Rahmen meiner Speaker-Ausbildung, die war 2017, 2018 habe ich dann die Ausbildung zum Professional Speaker gemacht und da hieß es, jetzt brauchst du aber auch ein Buch zu dem Thema. Und da habe ich angefangen, das erste Buch zu schreiben. War auch nur geplant, maximal zwei Bücher zu schreiben. Dass es über 20 geworden sind, das war nie der Plan.
Wahnsinn, ne? 20
Ja.
Bücher. Und sag mal, wie hast denn du diese Reise so bewältigt? Also nachdem du dann aus der Klinik herauskamst, du hast ja bestimmt dann auch, du hast bestimmt Bücher gelesen, du hast bestimmt Ausbildungen gemacht, du hast Coaches gehabt, Mentoren, Therapeuten. Was ist denn dir da so auf deinem Weg begegnet? Unter anderem auch, dass dein Tourette-Syndrom besser geworden ist, dass du dann plötzlich auf der Bühne stehen konntest und auch über diese ganze Geschichte erzählen kannst.
Ich fange in der Klinik an, weil ich musste noch ein Stückchen tiefer fallen als die Klinik. In der Klinik, also ich war damals, obwohl ich immer gedacht habe, ich bin ja so risikoaffin und so weiter mit den Immobilien und Wertpapieranlagen, was ich nicht begriffen habe, dass latent eben eine Angst immer noch in mir drin war, nämlich zu versagen, nicht genug zu haben und so weiter. In der Klinik habe ich heimlich weiter Baufinanzierung gemacht. Ich habe nämlich über Strohleute eingereicht und ich habe heimlich gearbeitet und ich habe damals für meinen Heilpraktiker für Psychotherapie gelernt, weil ich hatte die Zeit davor die Ausbildung, die Weiterbildung gemacht und habe in der Klinik gelernt. Ich habe diese Klinik nicht wirklich ernst genommen, weil ich fühlte mich ja, ich war zwar müde und erschöpft, aber ich habe die Einschläge nicht gemerkt.
Verrückt.
Völlig verrückt, also total bekloppt.
Ja.
Ich habe dann in der Klinik schon sehr starke Rückenschmerzen gekriegt und die konnten aber nichts entdecken. Heute weiß ich klar, Psychosomatik. Kein Wunder, dass sie nichts entdeckt haben. Und ich bin damals am 24.04.2013 aus der Klinik entlassen worden. Habe dann, ich weiß nicht, um den 20. Mai herum meine Prüfung zum Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht. War voll wieder im Arbeitsleben drin. Und am 1.6. habe ich plötzlich so dermaßen schlimme Schmerzen, dass gar nichts mehr ging. Ich konnte mich nicht bewegen. Es ging gar nichts mehr. Gar nichts. Mein Körper war total. Es ging gar nichts mehr. Ich konnte mich nicht mehr hinlegen, nicht mehr stehen, nicht mehr sitzen. Gar nichts. Und meinem damaligen Mann, dem blieb nichts anderes übrig, als einen Krankenwagen zu holen. Und ich bin dann 5 Wochen nach Entlassung aus dieser Klinik wieder in dieselbige Klinik gefahren worden, allerdings dann in einer anderen Abteilung. Und dieser Bandscheibenvorfall hat mich zu monatelanger Ruhe gezwungen. Monatelang. Und ich konnte gar nichts mehr machen, außer nachdenken. Und zwar bewusst nachdenken, nämlich über mein Leben. Ich sage jetzt nachdenken. Heute sage ich gerne neu denken, vorausdenken, anders denken. Ich spiele gerne mit dem Wort denken. Aber seinerzeit hat mich mein Körper ans Bett gefesselt und das über viele, viele Wochen und dafür gesorgt, dass ich nochmal umdenke. Parallel hatte ich, tatsächlich habe ich wenig eigene Therapeuten. Natürlich in der Klinik hatte ich Therapeuten und dann ging noch mal so, ich glaube, 20 Stunden oder so noch mal danach eine Psychotherapie weiter. Aber ich habe damals sehr viel Hilfe dann in anderen Dingen gesucht. Ich habe einen NLP-Kurs gemacht, ich habe einen Access-Consciousness-Kurs gemacht, ich habe einen Hypnose-Kurs. Das war alles schon vorher. Also bevor der Komplettzusammenbruch war, habe ich es sehr extrem in Weiterbildung investiert, zeitlich und Geld, finanziell. Und habe da natürlich schon viele, viele Tools an die Hand bekommen. Bei Access Consciousness habe ich erst später kennengelernt. Das war eins dieser absoluten Schlüsseldinge für mich. Und ja, so bin ich dann nach und nach eben dazu gekommen, dass ich diese Dinge auch endlich mal selbst umgesetzt habe. Einen Coach konnte ich mir zu dem Zeitpunkt selbst gar nicht leisten. Aber wie du schon sagst, ich habe viel gelesen. Ich habe dann endlich mal umgesetzt, was ich in diesen ganzen Kursen gelernt habe. Und habe mein Leben sehr verändert, was zur Folge hatte, dass ich dann hinterher mich auch von meinem Ex-Mann. Also die Trennung war zwangsläufig, weil er ist in dieser, wir hatten ja unsere Insolvenz und wir haben ja alle Immobilien verloren und die Firmen verloren. Und das war ja ein Riesendrama bei uns im Leben. Und er ist so in dieser Schuld- und Leidhaltung geblieben und hat gesagt, der ist schuld und die sind schuld und die bösen Messis, die bösen Mietnomaden. Ja, aber irgendjemand hat ja genau diese Menschen ins Leben gezogen. Die bösen Kunden, die haben es mit uns machen lassen. Also, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Das ist einfach, die Schuld im Außen zu suchen. Und am Ende sind wir aber selbst die Menschen, die entscheiden. Und ich bin sehr stark in dieses ganze Thema Akzeptanz gegangen und in das Thema Dankbarkeit. Also, ich bin. Habe lernen dürfen, wirklich für klitzekleine Kleinigkeiten dankbar zu sein, als ich mich das erste Mal wieder aus dem Bett bewegen konnte, Schritt für Schritt. Als ich das erste Mal wieder, ja, raus konnte, Fahrrad fahren konnte, als ich das erste Mal wieder Freunde treffen konnte. Also ich bin Stückchen für Stückchen für Stückchen in diese unfassbare Dankbarkeit gekommen. Ich habe mir dann wieder ein Pferd angeschafft. Ich habe jetzt also über 10 Jahre nicht geritten, obwohl es immer meine Kraftquelle war, habe dann angefangen mit dem Pferd zu coachen, konnte mir zugegebenermaßen keine Ausbildung dazu leisten, aber ich hatte ja alles. Ich hatte die Coaching-Ausbildung, die Therapie-Ausbildung, diverse Tools an der Hand und ich kannte die Pferde. Dann habe ich so ein paar Einzelstunden genommen und dann mein eigenes System kreiert. Und das Spannende ist, dass mein Buch zu dem Thema inzwischen in einigen Universitätsbibliotheken steht und Leute danach ausbilden. Da denke ich, ach, krass, so etwas, was ich mir damals nie vorstellen konnte. Und ja, die Pferde haben mir ganz viel Kraft gegeben, dieses selbstreflektiert arbeiten und tatsächlich auch dieses mehr und mehr mit Menschen arbeiten. Das ist ja auch in gewisser Weise immer ein Stückchen, es hat ja immer was mit dir zu tun, was da zwischenmenschlich passiert. Jede Coach-Ausbildung hilft, aber am Ende ist es das, was zwischenmenschlich und energetisch passiert. Habe ich Access Consciousness kennenlernen dürfen. Ja, und 2016 war es dann so weit, dass das mit meinem Ex-Mann nicht mehr ging. Er ist in dieser alten Welt geblieben. Und bei mir haben sich so durch die Dankbarkeit, durch diese Veränderung so viele neue Dinge ergeben. Ja, und dann war das so der weitere nächste große Change-Moment. Ich habe alles zurückgelassen und bin einfach nur in ein WG-Zimmer gezogen und habe mir Möbel, weil Geld hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich, Möbel aus eBay Kleinanzeigen besorgt. Und dann lebte ich eine Zeit lang in meinem 12-Quadratmeter-Zimmer. Dann habe ich eine ganz tolle Frau kennengelernt, mit der ich bis heute befreundet bin, die auch gerade in der Scheidung war. Dann haben wir gemeinsam eine WG genommen und inzwischen sind wir beide wieder glücklich verheiratet. Sagen wir mal unsere Scheidungs-WG.
Das ist aber auch eine Wahnsinnsgeschichte, dann auch einfach zu sagen, boah, ich lasse alles hinter mir und fange mit ganz wenig neu an, wie mit 19.
Wie mit 19.
Wie mit 19. Und fange einfach nochmal neu an und gestalte mir das Leben, wie ich es will. Hast du dir dann zu der Zeit auch viele Gedanken gemacht, wie willst du leben?
Zu wenig. Das habe ich erst später gelernt, auch durch Access Consciousness, durch diese Fragen. Wie hättest du es denn gerne? Was hättest du gerne? Und unser Verstand ist ja manchmal viel zu beschränkt, um wirklich die ganzen Wunder des Lebens wahrnehmen zu können, weswegen in der Access-Welt du eben auch viel in die Frage gehst, hey, was ist hier noch alles möglich? Welche Möglichkeiten des Empfangens habe ich? Das sind ja alles so Wunderfragen. Und tatsächlich habe ich mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so viele Gedanken gemacht. Da ging es erstmal ums Überleben. Aber eins habe ich in der Zeit als sehr wertvoll empfunden. Ich war ja vorher in dieser Glitzerwelt, in dieser ständig Anerkennung durch Erfolg und, oh, und wieder ein toller Deal. Also so dieses, ich brauchte ja diesen Erfolg so sehr und habe dabei Menschen übersehen, die in der zweiten Reihe standen. Und was echt extremst war in der Zeit, mich haben einige Menschen fallen gelassen. Aber andere aus der zweiten Reihe, die ich nicht wahrgenommen habe, die waren plötzlich da. Ich hatte plötzlich Freunde, auch Freunde, die gesagt haben, hey, wenn du Weihnachten allein bist, komm zu uns. Ich war nie wirklich allein. Auch wenn ich mich zwischendurch einsam gefühlt habe, aber ich war nie allein. Ich hatte immer Menschen, die, obwohl ich so tief gefallen war, zu mir gehalten haben. Und wie gesagt, das waren oft diejenigen aus der zweiten Reihe, die nicht in die Glitzerwelt hineinpassten. Und für die bin ich bis heute unfassbar dankbar. Und da haben sie auch unglaublich tolle Freundschaften daraus entwickelt, tiefe Freundschaften.
Und als du dann später dir nochmal Gedanken gemacht hast, wie du leben willst, du lebst ja heute ganz anders, ne?
Oh
Also
ja.
du lebst ja sehr, ja, du lebst halt nicht den Mainstream. Ja, so du hast ja eine andere Art und Weise zu leben ausgesucht. Ich weiß ja schon, aber ich hätte gern mal noch auch für die Hörer, weil du hast so eine spannende Lebensgeschichte, gewusst, wie du denn zu dem Lebensstil, den du heute lebst, kamst. Und wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, dich so zu entscheiden?
Ich habe angefangen, viele Träume zu leben. Ich hatte als Kind schon ganz viele und als Jugendliche viele Träume, die ich nie gelebt habe, weil wir ja oft in diesem Thema gefangen sind. Ja, dann holst du dir eine Wohnung und dann hast du einen Job und so dieses typische Leben. Und ich greife vielleicht mal vorweg, wie ich heute lebe, um das schon mal vorwegzunehmen. Ich lebe im Wohnmobil, sehr minimalistisch und habe aber einen eigenen Pferdehof. Also das ist so dieses Paradoxum. Ich lebe mit meinen Pferden zusammen, aber im Wohnmobil. Unser Haus haben wir vermietet. Unser, ich bin ja frisch verheiratet. Das heißt frisch inzwischen auch schon 5 Jahre wieder. Fast 5 Jahre. Und wir leben im Wohnmobil auf diesem Hof und können frei sein. Wir können fahren, wohin wir wollen, weil die, die unser Haus gemietet haben, kümmern sich um den Hof, wenn wir nicht da sind. Jetzt die Brücke dahin. Das waren natürlich viele, viele Steps. Nachdem ich von meinem Ex-Mann getrennt war, das war auch eine sehr unschöne Trennung mit allem drum und dran. Ohne, das wäre das, nee, das würde wieder eine Podcast-Folge füllen, mit dem, was da passiert ist. Wollte ich frei sein. Ich wollte einfach mein Leben leben, weil ich war ja nun mal 16 Jahre verheiratet, wir waren 17 Jahre zusammen und ich dachte, jetzt lebe ich mein Leben, so wie ich es will. Und schon 10 Monate später lernte ich meinen Traummann kennen. Meinen heutigen Ehemann, den wunderbaren Menschen an meiner Seite. Und wir waren relativ schnell, haben wir festgestellt, obwohl wir aus völlig unterschiedlichen Welten kamen. Also wir hatten wahrscheinlich wirklich nur diesen einen einzigen Moment, wo wir uns irgendwo begegnen konnten, weil wir in völlig unterschiedlichen Welten lebten. Und wir hatten aber gleiche Träume. Zum Beispiel einer der Träume war Mallorca. Und dann haben wir, also wir sind dann. Long story short, irgendwann sind wir zusammengezogen und wir haben uns auch eine Wohnung auf Mallorca zusätzlich genommen, sind viel hin und her geflogen, 2 Jahre lang, bis Corona kam. Und während der Corona-Zeit haben wir dann aber, meine Pferde hatte ich mit auf Mallorca, die haben 3 Jahre auf Mallorca insgesamt gelebt. Und Anfang 21 wusste ja keiner, wie lange dieser ganze Spaß andauert. Und wir waren sehr selten auf Mallorca und konnten die Pferde kaum sehen. Dann haben wir gesagt, komm, wir lösen Mallorca auf, kommt was Neues. Während dieser Mallorca-Zeit war es aber schon so, ich springe jetzt noch mal ein bisschen zurück in der Zeit, guck mal, ich muss selber mal gucken, was war eigentlich zeitlich, wann, wie, haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich keine Wohnung mehr in Hamburg. Wir können doch auch im Wohnmobil in Hamburg leben, wenn wir die Wohnung auf Mallorca haben. Und so war das erste Mal dieser Gedanke der Freiheit, zumal ich den früher schon mal hatte und dachte, wie geil wäre das eigentlich, nur im Wohnmobil zu leben. Weil so vieles, was man sich anschafft, brauchen wir gar nicht. Ja, dann haben wir alles vorbereitet. Ja, und dann kam Corona. Und wir sind dann eben in der Wohnung geblieben, weil du durftest ja nicht raus, du durftest ja nicht auf die Campingplätze. Und dann haben wir alles wieder rückgängig gemacht. Und obwohl wir das Wohnmobil hatten, wir hatten den Lagerplatz, wir hatten alles vorbereitet. Und in der Zeit kam aber dieser Hof in unser Leben. Und das war immer so mein Traum. Und ich bin sehr dankbar, dass mein Mann diesen Traum mit unterstützt, mit den Pferden zusammenzuleben. Ich habe 3 Stück. Die hatten wir zwischenzeitlich ja nach Deutschland zurückgeholt. Und dann sind wir auf diesen Hof gezogen und waren plötzlich ziemlich angebunden. Klar, wenn du einen Hof hast mit Pferden, wir hatten dann auch noch 2 Einstellerpferde dazu, inzwischen haben wir 3. Du konntest zwar teilweise das organisieren, aber du kannst ja schlecht der Einstellerin sagen, das war eine mit 2 Pferden, du bist jetzt mal 2 Wochen hauptverantwortlich für den Hof. Und dann haben wir häufiger mal Urlaub gegen Hand angeboten. Das heißt, dass Menschen Urlaub bei uns machen konnten und wir dann wegfahren konnten, weil ich halt remote arbeiten kann. Ich kann viel von unterwegs. Mein Mann ist letztendlich schon außerhalb der beruflichen Tätigkeit, kurz vor der Rente inzwischen. Und das ging sehr oft gut. Allerdings hatten wir ein paar Mal richtige Katastrophen. Und bei der letzten Katastrophe, die haute einfach 3 Tage vorher ab, verließ ein völlig verdrecktes Haus, einen völlig verdreckten Hof und verschwand einfach. Und wir mussten von Mallorca aus organisieren, wie jetzt dieser Hof 3 Tage, die Pferde 3 Tage versorgt wurden, weil wir kriegten auch nicht so schnell einen Rückflug. Und dann haben wir gesagt, jetzt reicht's. Was hält uns eigentlich davon ab, unseren Traum zu leben, den wir schon in 2019 hatten, nämlich einfach im Wohnmobil zu leben und das auf dem eigenen Hof? Und so kam das dann, dass wir unser Haus vermietet haben. Wir haben ganz wunderbare, wir sagen mal Mitbewohner, weil Mieter mögen wir nicht, weil wir wohnen ja zusammen auf dem Hof. Offiziell sind wir auch alle dort gemeldet. Wenn irgendjemand fragt, wir sind selbstverständlich dort gemeldet. Und ja, so leben wir jetzt unser Freiheitsleben, können unterwegs sein, wie wir wollen. Meine Pferde sind, ich habe im Moment kein reitbares Pferd, 2 sind im Rentenalter, einer ist sogar schon sehr alt mit 28, der Jüngste ist noch nicht eingeritten und von daher haben wir da im Moment jede Menge Freiheit.
Großartig. So eine spannende Geschichte, Daniela. Danke, fürs Teilen. Ich habe noch so 2, 3 kleine Fragen, bevor wir zum Schluss kommen. Sag mal, gibt es was, was du deinem jüngeren Ich sagen würdest,
Oh ja.
wenn du könntest?
Oh ja, das kann ich sofort sagen. Vertraue, alles wird gut. Vertraue darauf, dass die Dinge in ihrem Tempo laufen. Entspann dich, hab deine Träume, hab deine Visionen und leg wirklich so deine, ja, bau alles auf, weil auf der Couch liegen und abwarten funktioniert auch nicht. Sehe die Samen und vertraue, dass alles genau zu dem Zeitpunkt kommt, wo es richtig ist.
Sag mal, wenn du das so sagst, dann sagst du das ja aus einem Status, weil du weißt, dass du vertrauen konntest und kannst. Was würdest du den Menschen sagen, die jetzt an einem ganz anderen Punkt stehen? Sag mal, die stehen emotional an einem Punkt, als du in der Klinik warst. Was würdest du denn diesen Menschen mitgeben, so als Schlusssatz?
Auch das lass los und vertraue. Dein Körper hat dir so viele Signale gegeben. Nimm dir die Zeit, hör auf deinen Körper und vertraue, dass dein Körper für dich die Wege einleitet. Es ist wirklich immer wieder dieses, das ist immer so eine Message, dieses Vertraue. Natürlich muss man auch ein bisschen was dafür tun. Und beispielsweise, ja, es gibt vielleicht noch einen Satz davor. Akzeptiere und vertraue. Und stell dir immer wieder die Frage, kann ich es ändern? Wenn ja, will ich es ändern? Und wenn ja, wie kann ich es ändern? Und wenn du es nicht ändern kannst, es gibt eigentlich nur immer 2 Möglichkeiten in deinem Leben für ein glücklicheres Leben. Ändere die Situation oder deine Einstellung dazu. Und da ist dieses Thema neben Akzeptanz und Vertrauen noch das ganze Thema Dankbarkeit. Ich hatte ja auch dann nochmal, aber das sprengt jetzt auch den Rahmen, 2019 noch einen sehr, sehr schweren Unfall, den ich fast nicht überlebt habe. Und da waren das wirklich auch diese Dinge, die ich mir immer wieder gesagt habe, ich kann es nur akzeptieren. Und auch da bin ich in die Dankbarkeit gegangen, in die Dankbarkeit, dass ich noch lebe. Und Dankbarkeit ist so eine so krasse Kraft. Dankbar sein, dass du atmen kannst, dass du die Natur riechen kannst, dass du Vöglein hören kannst, dass du eine warme Dusche hast, dass du was zu essen hast, dass du Freunde hast. Dankbarkeit ist die allergrößte Kraft.
Daniela, ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen für diesen schönen Schlusssatz und für das spannende, tolle Interview. Danke, danke, danke von ganzem Herzen und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, da zu sein.
Danke, dass ich dein Gast sein durfte.
Alles Gute für dich, Daniela.
Für dich auch,
Und
liebe Nicole.
wenn auch du, lieber Hörer, noch mehr solcher interessanter Podcast-Gäste hören möchtest, dann lass mir bitte ein Abo da, damit dieser Podcast bekannter wird und ich noch mehr interessante Gäste wie Daniela einladen kann. Vielen Dank.
Das war Scheiß auf deine Kindheit, der Mutmacher-Podcast mit Nicole Völker. Vergiss nicht, deine Vergangenheit bestimmt nicht, wer du bist. Abonniere uns jetzt bei Spotify und Apple Podcasts, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.